Am liebsten kritisiere ich Männer um die 30. Kennt ihr Männer um die 30? Die sind perfekt. Die können alles. Also bei mir war es so. Als ich 30 war, ich wusste alles, ich kannte alles, ich war so gebildet und so intelligent, ich hatte auf alles eine Antwort. Gefühlt hatte ich auch schon alles gesehen. Und dann habe ich eine Reise geplant und bin einen Freund nach Amerika besuchen gegangen, der war in Phoenix, Arizona, beruflich unterwegs, und dann haben die Fabienne und ich gesagt, ach komm, dann besuchen wir den da, dann nutzen wir die Gelegenheit, wenn schon mal. Und von Phoenix war es nicht weit nach Las Vegas. Also man konnte mit dem Auto von Phoenix nach Las Vegas fahren. Ne? Man vertut sich ja, so die Karte sieht als Deutscher und guckt sich so Amerika an, dann ist das oft so, dass man denkt, oh ja, kann ich hinfahren. Ja, aber irrt sich dann. Aber von da konnte man tatsächlich mit dem Auto fahren. Und dann haben wir gesagt, komm, wenn wir nach Las Vegas fahren, dann fahren wir direkt auch noch, also direkt nicht, aber danach noch in den Grand Canyon, schauen uns noch den Grand Canyon an und fahren dann zurück nach Phoenix. Geplant hat auch so geklappt. Und Las Vegas war der Knaller. Ich wusste, was auf mich zukam. Ich hatte große Erwartungen und diese Erwartungen wurden erfüllt. Es war großartig dort. Ich wusste, das wird bunt und schrill und man hat mir erzählt, was da so los ist und wie das so abgeht. Und natürlich war ich auch von einigen noch überrascht von der Geräuschkulisse, wie es schon vom ersten Moment an immer bing, 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 bing machte. Und dann sind wir noch in den Grand Canyon gefahren. So, weißt du, Natur gucken. Ja. Es war so, und konnte man ja aus Büchern lesen. Also als ich 30 war, hat man sowas noch in Büchern und Bildern angeguckt. Heute guckt man natürlich im Internet. Ja. Also damals hätte ich gesagt, kann ich mir doch im Internet angucken? Was ist denn so ein Loch? Ja, ein Loch halt. Dreck, Erde. Natur gucken. Und auf dem Weg, mein Freund ist gefahren, es war ein Mietauto, nur er konnte fahren, und ich konnte mir eben schön die Sachen angucken, und das war so eine, auf den Weg dorthin, eine Ebene, für die da waren, die kennen das, und dann muss so ewig lang fahren und alles so flach und man guckt. Ja, und mein Freund, seine damalige Freundin, jetzige Frau, die hat nicht so eine gute Zeit in der Zeit und die hat dann immer geschlafen und er wollte sie nicht wecken, weil er froh war, dass sie schlief. Und dann hat er immer so gezeigt nur, ja, wie weit das alles ist. Und ich so, ja, Natur. Ja, und dann bin ich so demotiviert, kommen wir dann da an und haben erst noch übernachtet, eine Nacht vorher, und haben gesagt, so morgen früh gucken wir uns dann mal das Loch an. Und dann sind wir da hingegangen und ich gehe aus dem Auto und waren nur so ein paar Meter. Und plötzlich macht es Knall. Dann stehst du da, als jemand, der denkt, er hätte alles gesehen. Und dann spürst du plötzlich, was Größe ist. Dann erkennst du plötzlich, dass die Dinge größer sein können, als du dachtest. Es war ein Riesenunterschied zu Las Vegas. Las Vegas war so, ich habe es erwartet. Und es hat meine Erwartungen erfüllt. Und wer mich kennt, so wie ich gestrickt bin, sagen wir mal, mir könnte man eigentlich die Evolution erklären, dass man wirklich vom Affen aufsteigt. Ich bin so einfach gestrickt. Für mich ist das Schönste, wenn meine Erwartungen erfüllt werden. Ja, dann bin ich zufrieden. Ja, wenn das, was ich erwarte, passiert. Das, was ich im Grand Canyon gesehen habe, das habe ich nicht erwartet. Das ging über das hinaus, was ich mir vorstellen konnte. Das war viel größer als alles, was ich mir bis dahin denken konnte. Und dieser Moment hat mein Leben verändert. Seitdem gucke ich auf Natur auch anders. War völlig neu. Gehirnforscher sagen ja, wir brauchen so Dinge, weil wir Synapsen anlegen. Wir fahren gerne auf unseren Autobahnen und die werden immer breiter, weil die Synapsen immer irgendwie ähnlich sind der Dinge, die wir tun. Und manchmal, wenn wir abfahren, dann strengt uns das an. Denkt nicht an das Frühere. Jesaja 43, Vers 18. Denkt nicht an das Frühe und auf das Vergangene achtet nicht. Siehe, ich wirke Neues, jetzt sprost es auf. Erkennt ihr es nicht? Siehe, ich wirke Neues. Ich hoffe, dir hängt es langsam zum Hals raus, dieser Text. Also für alle die, die letzten Male nicht so da waren, wir haben diesen Text jetzt schon x-mal benutzt in den letzten Wochen und Monaten. Ich hoffe, du kannst es nicht mehr hören, weil dann bist du vielleicht an dem richtigen Punkt. Die Vorgeschichte nochmal für die, die es noch nicht gehört haben. Also die Israeliten sind im Exil. Und Gott hat die Möglichkeit geschaffen, dass sie das Exil verlassen können. Er sagt, geht zurück in das Land, das ich euch gegeben habe. Und die Israeliten sitzen da und sagen, oh, muss das sein? Ich meine, jetzt sind wir lange hier und jetzt haben wir uns hier eingerichtet und irgendwie möchte ich gern hier bleiben. Ich würde gern hier so meine Zeit verbringen, weil es passt doch. Meine Erwartungen werden erfüllt. Das, was ich brauche, das, was wirklich nötig ist, das kriege ich hier alles. Warum soll ich mich aufmachen zu Neuem? Warum? Und es gab diese zwei Gruppen, die einen, die sagten, ach komm, lass uns hier bleiben, hier werden unsere Erwartungen erfüllt. Und dann waren da die anderen, die gesagt haben, ich möchte los. Wir möchten weg. Wir möchten dahin, wo Gott uns hinführen will. Die sich tatsächlich auf den Weg machen. Und die Frage ist ja, was passiert in meinem Herzen, dass ich entweder gern da stehen bleibe, wo ich bin, oder dass ich mich von Gott führen lasse, egal wohin. Ich musste mich bei dem Studium dieses Textes, wir hatten es auch vor ein paar Wochen nochmal dann im Gebetskreis, haben wir darüber gesprochen, muss ich mich so daran erinnern, an eine Geschichte, ich weiß nicht, Silke, hast du uns das mal erzählt, wie in Indien Affen gefangen werden. Ja. Die meisten von euch kennen diese Geschichte. Ne? Da hat man irgendwann mal entdeckt, dass Affen so eine dumme Angewohnheit haben, wenn die sehen, da haben irgendwelche kleinen Tiere sich irgendwo Nester gebaut, wo man nur durch so ein Loch, und da sind Nüsse oder was sie sammeln für den Winter oder für schlechte Zeiten oder für was auch immer, dann greifen die Affen da rein und holen sich diese Nüsse raus. Das Problem ist nur, wenn die da reingreifen, manchmal sind die Löcher so eng, dass die, wenn die die Faust machen, die Hand nicht mehr aus dem Loch rauskriegen. Und da feststecken. Und selbst wenn wilde Tiere kommen, Tiger, die die Affen fressen, diese Affen halten fest und werden gefressen, weil sie das, was sie da haben, nicht loslassen wollen. Und die Menschen haben das erkannt und die bauen dann Affenfallen. Ja, die haben dann so, bauen so Tontöpfe da in Indien und da bauen sie so kleine Löcher rein, machen da Erdnüsse rein und damit fangen sie Affen. Ja, weil die greifen dann da rein, ja, und lassen nicht los. Und so müssen diese Israeliten gewesen sein, die da im Exil waren. Die hatten ihre paar Nüsschen in der Hand, ja, und wollten die nicht loslassen. Ich denke, manchmal ist das auch mit uns Menschen so, oder? Dass wir wissen, oh, das ist nicht gut, dass ich jetzt hier bin. Da ziehen sogar Wolken auf, da kommt gerade auch ein Tiger auf mich zu. Und ich sollte vielleicht abhauen. Ich sollte mich vielleicht auf den Weg machen, ich bin hier nicht mehr richtig. Aber da ist diese Erdnuss. Da ist dieses Ding, was ich denke, was ich unbedingt brauche, woran ich unbedingt festhalten muss. Und ich bleibe da. Und werde vielleicht sogar gefressen. Oder bin gefangen. Für alle Zeit. Und komme da nicht mehr raus. Nur weil ich nicht loslassen wollte. Für uns ist das leicht, da rauszukommen, auch wenn es sich nicht so anhört. Wir merken ja ganz schnell diese Vergleiche und die Parallelen zu unserem Leben, oder? Ich glaube, jeder, der so ein paar Jahre auf dem Buckel hat, der weiß das, der hat das schon mal so erlebt, dass man gemerkt hat, ich habe hier an was festgehalten, ich hätte loslassen sollen. Und erst in dem Moment, als ich losgelassen habe, ging es mir besser. Affen sind ja dumm. Oder stammen wir doch vom Affen ab? Sind wir genauso dumm wie Affen? Das ist so wie bei 30-jährigen Männern, einfach nicht belehrbar. Die einfache Antwort liegt doch darin, dass wir wissen, dass wir eine Seele haben, oder? Die Affen können keinen Unterschied machen zwischen Geist und Materie. Die haben keine Vorstellung von dem, ich denke, also bin ich. Aber wir Menschen können das doch. Wir Menschen sollten doch an den Punkt kommen, dass wir sagen, da gibt es doch mehr als Materie, mehr als die Ansammlung von Zellen. Da ist doch Geist in uns, oder? Ich meine, das streitet ja heute keiner mehr ab, dass da mehr ist als eine Zusammenstellung von Materie. Dass ein Geist in uns wohnt, dass wir eine Seele haben. Aber die Frage ist, benehmen wir uns auch so? Oder leben wir unser Leben so, als wären wir eine Biomasse? Und da haben wir unsere Methoden und das machen wir auch gut und richtig. Wir merken, weil wir eine Biomasse sind, ist es schlecht, Gift in diese Biomasse hineinzukippen. Deshalb überlegen wir, ob es sinnvoll ist, Alkohol zu trinken oder nicht. Oder? Für die Biomasse ist es besser, kein Alkohol hineinzukippen. Für die Biomasse ist es besser, vielleicht gar kein Fleisch zu essen. Für die Biomasse, da freuen sich da. Ich habe leider doch ab und zu in letzter Zeit. Aber ich werde besser. Für die Biomasse wissen wir, was gut ist. Für die Biomasse wissen wir, dass wir schlafen sollten. Und das lernen wir so langsam. Aber haben wir diese Mechanismen auch für unsere Seele? Weißt du, was gut ist für deine Seele? Pflegst du deine Seele genauso wie deinen Körper? Achtest du auf deinen Geist? Weil der Geist ist das, was ewig ist. Der Geist ist das, was du mitnimmst über deinen Tod hinaus. Das ist das, was dich ausmacht. Das ist das Göttliche in dir. Diese Ewigkeit, die Gott in dich hineingelegt hat, ist deine Seele. Er hat eine Ewigkeit in unser Herz gelegt. Weißt du, was deine Seele braucht? Und wir haben das hier schon gesprochen, dass unsere Seele einen Sinn braucht. Da möchte ich heute nicht wieder drauf eingehen, aber wie wichtig das ist, einen Sinn zu erkennen in unserem Leben. Eine Seele ohne Sinn stirbt. Sinnlose Dinge tun, macht die Seele kaputt. Und wie oft machen wir sinnlose Dinge, weil wir immer die Dinge verwechseln. Wir verwechseln Lebensmittel mit Lebensmitteln. Zum tausendsten Mal, immer wieder. Und wir können uns regelmäßig daran erinnern, aber wir verstehen es einfach nicht. Wir denken, dass Lebensmittel unsere Lebensmittel sein könnten, dass sie unsere Seele ernähren könnten. Die Seele braucht einen Sinn. Die Seele braucht Schönheit. Die Seele kann nicht in Plattenbauten leben. Ich als alter Ossi darf das sagen, aber das war doch eins der ersten Dinge, die geändert wurden in der damaligen DDR, als sie weg war, dass die Plattenbauten verändert wurden. Weil da kein Mensch wohnen will. Aber manchmal behandeln wir unsere Seele so, als müsste sie, wäre es okay, dass sie in einer Zweiraumwohnung in so einem Plattenbau wohnt. Und dann stirbt sie. Die Seele braucht Schönheit. Wir müssen uns mit schönen Dingen beschäftigen. Wir müssen den Grand Canyon anschauen und nicht Las Vegas. Las Vegas ist Vergnügen. Der Grand Canyon ist Freude. Das kann ich belegen mit Aussagen, die auch Hirnforscher jetzt nennen. Dass sie festgestellt haben, dass es da einen Unterschied gibt zwischen Vergnügen und Freude. Und wir Menschen sind dazu angelegt, uns zu freuen. Gott sagt das. Hab Freude ununterbrochen. Ich habe euch zwei Texte mitgebracht und dass ich nicht mal nur so rede und es nicht belegen kann. Es ist halt, freut euch zu jeder Zeit. Philipper 4. Freut euch zu jeder Zeit. Und noch einmal will ich es sagen, freut euch. Jederzeit. Wir verwechseln das mit Vergnügen. Wir denken, Vergnügen wäre Freude. Jesus sagt zu seinen Jüngern, alles das, was ich tue und was ich sage, mache ich, damit ihr Freude, dass euch Freude erfüllt und eure Freude dadurch vollkommen wird. Ist deine Freude vollkommen? Bist du hier mit vollkommener Freude reingekommen? Vielleicht gehst du mit ein bisschen mehr Freude, was ich hoffen würde, aber der Unterschied zwischen Vergnügen und Freude ist wichtig. Und nochmal, wir verwechseln die Dinge miteinander. Wo könnte der Unterschied liegen? Und das haben schlaue Leute festgestellt, dass es anscheinend auch damit zu tun hat, wie wir an die Dinge herangehen. Dass es einen Unterschied gibt zwischen Vergnügen und Freude und der genau darin liegt, dass Vergnügen Dinge sind, die dadurch entstehen, dass etwas erfüllt wird, was wir erwarten. So wie es mir in Las Vegas passiert ist. Da hatte ich richtig Vergnügen und das ist ja auch dazu da und das ist auch in Ordnung so. Nichts spricht gegen Vergnügen. Aber echte Freude geht über das hinaus, was wir erwarten. Freude, wirkliche Freude, die uns erfüllt, ist etwas, was über Vergnügen hinausgeht. Wir sollten das unterscheiden können. Wenn ich dich jetzt frage in letzter Woche, was hat dir Vergnügen bereitet und was hat dir Freude bereitet, da solltest du nicht nachdenken müssen. Das solltest du erkennen können, du solltest durch dein Leben gegangen sein und sagen, ja, das hat mir Freude bereitet und ich bin mir sicher, das war nicht nur Vergnügen, sondern das war echte Freude. Weil das ernährt deine Seele. Das stärkt deine Seele, nur Freude stärkt unsere Seele. Aber die da in Israel, ich glaube, die haben zu sehr, also sie waren ja im Exil, die Israeliten, ich glaube, die waren zu sehr mit dem beschäftigt, was ihnen Vergnügen bereitet hat. Sie waren zufrieden auf die falsche Art und Weise. Sie hatten vielleicht so eine Art von Zufriedenheit, die ich Fatalismus nennen würde. Und manchmal beschleicht uns das auch als Christen, weil wir gar keine Ahnung haben, was echte Freude ist. Dass wir zufrieden sind und im Grunde genommen aber eigentlich fatalistisch sind. Und das werfen uns die Leute auch draußen vor, die auf Christen schauen. Die sagen auch, naja, was ist denn da an Freude bei euch? Ihr seid ja einfach irgendwie nur mit dem, was ihr da habt, zufrieden. Auf so eine fatalistische Art und Weise. Ihr nehmt euer Schicksal an und nennt das dann Freude. Und genau das strahlen wir dann auch aus. Genau das. Ich bin mir sicher, es gibt so etwas wie so eine heilige Unzufriedenheit, die in uns stecken sollte. Diese Ewigkeit, die Gott in unser Herz gelegt hat, sollte nach mehr streben, als ich gebe mich mit allem zufrieden. Wisst ihr, und die dann da waren im Exil und wieder zurück wollten, die hatten etwas in ihrem Herzen, was Gott da hineingelegt hat und was sie gespürt haben. Diese Freude, wenn sie mit Gott unterwegs sind. Die hatten eine heilige Unzufriedenheit. Nur die kannst du nicht einfach bauen. Wo kommt die her, diese Freude? Vielleicht finden wir den Weg, wenn wir uns erstmal schauen, was Freude zerstört. Ich glaube, der Riesenkiller von Freude ist egozentrische Erwartungshaltung. Ich glaube, wenn ich erwarte, dass das passiert, was ich haben will, dann werde ich nur auf Vergnügen aus sein. Wenn ich nur an mich denke, dass es für mich gut ist, dass es funktioniert, dass meine Erwartungen erfüllt werden, wenn ich im Zentrum des Universums stehe. Und jeder von uns kann das spüren und ahnt das auch, dass es wirklich so ist. Weil es uns keine echte Freude gibt und weil es am Ende dann auf eine andere Art und Weise irgendwie unzufrieden macht. Und das ist dann keine heilige Unzufriedenheit mehr, die ist so richtig unheilig. Die ist so selbstbezogen und krank. Wenn es nur noch um mich geht, so eine Erwartungshaltung, dass Gott mir Wünsche erfüllen soll. Dass Gott dazu da ist, mein Leben so zu gestalten, wie ich es gern hätte. Dass Gott bitteschön meinen Alltag so gestalten soll, wie ich deshalb meine Ehe so macht, dass sie meinen Bedürfnissen entspricht. Dass sie die Beziehung zu meinen Freunden so macht, dass es mir Spaß macht, dass ich Vergnügen habe. Dass Gott meinen Arbeitsplatz so produziert, dass ich vergnüglich bin. Dass ich nach Hause gehe und vor Vergnügen pfeife. Dass Gott meine Gemeinde bitteschön so macht. Es muss mir doch Vergnügen bereiten, oder? Hierher zu kommen, es muss doch ein Vergnügen sein. Du spürst doch ganz im Ernst, wenn du 2 Minuten nachdenkst, dass deine Gemeinde dir Vergnügen bereitet, führt dich zu nichts. Dass nur wahre Freude etwas mit dir macht. Nur wie schaffst du diese Freude? Wo kommt sie her? Und ich denke, der Schlüssel liegt darin, dankbar zu sein. Dankbarkeit ist Freude mit einem Ziel. Dankbarkeit ist Freude mit einem Ziel. Ich freue mich über das, was Gott mir gibt. Und ich bin Gott dankbar, dass er mich führt. Daraus entsteht Freude. Freude über die Dinge, die Gott mir gibt. Freude über die Menschen, die um mich herum sind. Freude über die Menschen, die gut zu mir sind. Weißt du, wie groß die Gefahr ist, dass du nur auf die Menschen schaust, die dir nicht Gutes tun wollen. Und dabei vergisst du all die Menschen, die Gott an deine Seite stellt. Und du siehst sie gar nicht mehr. Die dir wirklich Freude bereiten könnten. Warum? Weil du deine Hand in dieser Falle hast. Weil du nicht glauben kannst, dass Gott dich zu Neuem führen will. Und dass dieses Neue, wohin er dich führen will, dass das von ihm kommt und dass das immer gut sein wird. Das ist dann wie der Grand Canyon. Was bei Gott passiert, ist so riesig und gigantisch, dass du es dir gar nicht vorgestellt hast vorher. Weil du auf dein Vergnügen aus bist. Und nicht, dass ich jetzt hier in das falsche Licht gerate. Ich denke, Vergnügen ist okay. Das darf auch mal sein. Und warum soll man nicht mal Freude an so Kleinigkeiten haben? Und in der Masse kann da vielleicht auch ein bisschen Freude daraus erwachsen, wenn ich erkenne, dass es von Gott kommt. Und meine vergnügliche Zeit einfach so zu haben. Ich würde auch gern noch mal nach Las Vegas. Würde ja gern noch mal hin. Dass meine Erwartungen erfüllt werden. Aber wir haben das alle schon erlebt, oder? Du fährst in einen Urlaubsort und du hast die Dinge, die du da siehst, noch nie gesehen und du bist begeistert von dem, was du da machst. Das ist ein ganz neuer Sonnenuntergang. Den hast du so noch nie gesehen und der Sand am Strand, der war noch nie so weiß und so fein wie da. Und die Natur war noch nie so grün wie da. Und das macht dir wirklich Freude. Und dann fährst du da wieder hin. Und irgendwas ist anders, oder? Beim zweiten Mal und beim dritten und beim vierten Mal. Weil es nur noch das ist, was du erwartest. Und das macht dir Vergnügen, aber keine Freude. Und der Weg zur Freude ist ein Trampelpfad. Der entsteht nur langsam. Der entsteht mit der Entscheidung, dankbar zu sein, dass Gott mich führt. Und die Dinge anzunehmen, die Gott mir gibt. Und damit zufrieden zu sein. Aber aus Gottes Führung, nicht aus Fatalismus heraus, sondern aus dem Bewusstsein, dass Gott mich führt. Und in der Erwartung, dass dort neue Dinge entstehen werden. So wie Gott das sagt, ich werde dich führen und es wird Neues geben. Halte nicht fest, er sagt, haltet nicht fest an den alten Sachen. Nimm deine Hand raus, lass die Erdnuss los, weil ich habe Großes für dich vor. Gott sagt, ich werde Ströme in Jesaja, Ströme durch die Wüste fließen lassen. Das hast du noch nie gesehen. Was Gott dir zeigen will, ist kein kleines Tal im Sauerland. Was Gott dir zeigen will, ist mindestens der Grand Canyon. Mindestens. Und dann wirst du Freude empfinden, noch und nöcher. Es wird dein Leben verändern. Und ich möchte gern mit dir beten. Und ich möchte nur um eine Sache beten. Und wenn du mitbeten willst, wirklich für dich, dann steh in dem Bewusstsein auf, dass du das jetzt auch wirklich vorhast, mit mir zusammen darum zu beten, dass du bereit bist, die scheiß Erdnuss loszulassen. Wenn du da nicht mitbeten willst, steh trotzdem auf, einfach aus Respekt vor den anderen, dass sie nicht merken oder sich da outen müssen. Lasst uns zusammen aufstehen und zusammen beten. Und ich will jetzt nur darum beten, dass du bereit bist, die Erdnuss loszulassen. Okay? Herr, wie groß du bist. Herr, wie schön du bist. Und wie viel Freude du uns schenken willst. Hab Dank für die Ewigkeit, die du in unser Herz gelegt hast. Hab Dank für die heilige Unzufriedenheit, die du in uns stiftest. Und dass du uns führen willst zu Neuem, Herr. Großer Gott, ich möchte dich bitten, dass du jedem von uns hier heute in diesem Raum zeigst und allen, die jetzt auch bei Zoom dabei sind, Herr, dass wir erkennen, wo wir unsere Hand in der Falle haben, wo wir diese Faust machen und nicht loslassen wollen, Großer Gott, du willst uns führen, jeden Einzelnen von uns. Und ich bitte dich, dass du uns zeigst, wo wir gefangen sind. Und dass du uns frei machst. Dass du uns frei machst von all diesem Unsinn und dass du uns frei machst zu erkennen, wo wir Vergnügen mit Freude verwechseln. Dass wir erkennen, wohin du uns führen willst. Wir freuen uns so auf diese Bäche, auf diese Ströme, die durch die Wüste fließen. Wir haben gar keine Ahnung davon, Herr, wie die aussehen. Wir haben gar keine Ahnung davon, was du möglich machen kannst. Wir halten lieber an dieser dummen Erdnuss fest. Herr, mach uns frei. Führ uns zu Neuem. Hab Dank für die Ewigkeit, die in unserem Herzen liegt.